Kannst du mal auf die allererste Folie gehen? Die sind fröhlich im Schwarz. Den Rest mache ich dann wieder. Ist er das schon? Sieht man so nicht, den Unterschied zwischen Schwarz und Schwarz. Danke. So, wir sprechen heute über ein Thema, das zu den einfachsten gehört, weil jeder es kann, und gleichzeitig zu den schwierigsten. Wir sprechen über Gebet. Gebet ist ein ganz einfaches Thema, aber wenn man darüber sprechen möchte, dann stellt man fest, dass alleine im Neuen Testament ungefähr 600 Bibelstellen entweder Gebete sind oder sich mit Gebet beschäftigen. Und es ist gar nicht einfach, da rauszufinden, was denn jetzt heute dran ist. Wie würdet ihr Gebet definieren? Was ist Gebet? Gebet ist Sprechen mit Gott. Sehr gut. Gebet ist Sprechen mit Gott. Dann fragen wir gleich mal, wer kann beten? Alle? Und wer wird erhört? Alle. Gut. Das gibt 67 von 100 möglichen Punkten. Gebet ist Sprechen mit Gott. Beten können alle. Paulus sagt in Athen, er ist nur ein Gebet entfernt, wenn man es frei übersetzt. Gott ist jeden nur ein Gebet entfernt. Aber die Garantie dafür, erhört zu werden, hat nicht jeder. Warum nicht? Menschen müssen in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen. Das Wort Gottes sagt im Hebräerbrief, durch sein Blut haben wir allzeit Zutritt zum Thron der Gnade. Das heißt, wenn du in deinem Leben den Schritt vollzogen hast, Jesus Christus dein Leben anzuvertrauen, zu sagen, ich will nicht mehr mir selbst leben, sondern ich will für diesen Gott leben. Wenn du irgendwann mal gesagt hast, ich bin schuldig, weil du es im Herzen erkannt hast und dann diesen Tausch vollzogen hast, dass du gesagt hast, meine Schuld gebe ich dem Sohn Gottes. Die soll der Sohn Gottes ans Kreuz hintragen. Und ich will dafür in Gerechtigkeit leben, in dieser Beziehung zu Gott leben. Dann hast du die Garantie, dass du jederzeit Zutritt hast zum Thron der Gnade und dort Erhörung findest. Gut, ein paar Bibelstellen. Im Gespräch mit Gott habe ich das genannt, Gebet. Im 1. Timotheusbrief steht, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Im Epheserbrief steht, betet allzeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich muss. Epheserbrief schrieb Paulus also im Gefängnis, daher dieser etwas seltsame Satz, dass er Bote in Ketten ist. Er schrieb aus seinem Gefängnis in Rom an die Epheser. So, ihr habt sehr schön gesagt, beten ist Sprechen mit Gott. Sehr, sehr oft findet man aber, dass Beten vor allen Dingen reduziert wird auf Bitten. Ja, ich komme zu Gott, ich gebe meine Bitten. Wahnsinnig viele Leute halten das für austauschbar. Deswegen habe ich diese zwei Bibelstellen rausgesucht. Im Timotheusbrief, da steht ganz klar, ich ermahne, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Also ein ganzes Spektrum von Ausdrucksmöglichkeiten Gott gegenüber. Und im Epheserbrief, da steht, betet mit Bitten. Das heißt, beten und ein Teil des Betens ist Bitten. Beten ist also ein Gespräch, das ist ein Austausch, das ist ein Hören und ein Reden. Beten ist eigentlich das Mittel zur Beziehung mit Gott. Ja, stimmt ihr dazu? Wenn ich mit jemandem nicht rede, ich meine, ihr könnt jederzeit euch vor Augen halten, die Beziehung zu eurem Partner oder zu euren Kindern, die Beziehung zu Gott ist ähnlich. Meine Frau kann das bestätigen, die sieht mich auch den ganzen Tag nicht, aber ich habe trotzdem eine Beziehung zu ihr. Ähnlich ist das mit Gott auch. Na gut, lassen wir das. Aber grundsätzlich ist das ähnlich. Man kann die Beziehung zwischen Menschen nehmen als Muster für die Beziehung zu Gott. Und wenn du dein Gespräch mit deiner Frau, mit deinem Ehepartner beschränkst auf morgens 5 Minuten, Schatzi, du bist so toll, du bist so gut, ich bräuchte diesen Tag über das, das, das und das, das wird keine qualitativ hochwertige Beziehung. Das wird eher eine vorhersehbare Beziehung. Wie wichtig ist Gebet? Anders gesagt, was ist wichtiger? Studium des Wortes Gottes oder Gebet? Beides ist gleich wichtig. Wer meint das? Okay, ein paar Einzelne. Wer sagt, Gebet ist wichtiger? dieses Lesen in der Bibel. Wer sagt, Wort Gottes ist wichtiger, wenn ich nicht weiß, was da drin steht? Wer von euch ist heute unkooperativ? Nein, das ist eine ernste Frage. Es sind viele unter Verdammnis, weil sie zu wenig Wort Gottes lesen. Das Gefühl haben im Herzen, ich lese zu wenig in der Bibel. Und dadurch wird die ganze Beziehung beeinträchtigt. Das ist eine wichtige Frage, es ist keine akademische Frage, was ist wichtiger. Was ist wichtiger? Das Wort Gottes, ich liebe es ist toll, es ist lebendig, es hat Kraft. Aber was ist wichtiger, mit Gott zu sprechen oder alte Liebesbriefe zu lesen? Wie kannst du eine Beziehung aufrechterhalten mit jemand? Wie kannst du die Beziehung zu deiner Frau aufrechterhalten, indem du liest, was sie dir vor der Eheschließung mal irgendwann geschrieben hat und da reingehst? Oder indem du Tag für Tag mit ihr in einem Austausch stehst? Das ist eine wichtige Frage. Leute, da sind Menschen unter Verdammnis, weil sie nur jeden zweiten Tag in der Bibel lesen. Oder einmal die Woche. Oder dann sind die Kinder und dies und jenes und man hat gerade einen halben Vers gelesen, den man noch nicht mal richtig verstanden hat. Und dann, deswegen ist das wichtig, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, auf Gebet basiert die Beziehung zu Gott. Das Wort Gottes ist wichtig. Du hast vollkommen richtig gesagt, was mache ich denn, wenn ich kein Wort Gottes habe? Ich nehme als Beispiel dafür sehr gerne China. China hat zu Zeiten von Mao Zedong alle Missionare ausgewiesen und die Grenzen hochgezogen. Gesagt, so, jetzt. Wir sind kommunistisch, atheistisch. Sie begannen Landkarten zu zeichnen, auf denen außerhalb Chinas nichts war. Es gab nur China. Ich hoffe, es ist eine große Überraschung, als die Grenzen sich wieder öffneten und da draußen doch noch Leben existierte. Missionologen, Leute, die sich mit Mission beschäftigen, haben damit gerechnet, dass nach diesen 30 Jahren, China hat die Grenzen hochgezogen, da drin geistlich nichts mehr ist. Da waren vorher ein paar hunderttausend Christen. Man hat keine Bibeln reingelassen, außer den paar, die reingeschmuggelt wurden. Man hat keine Missionare zugelassen. Man hat damit gerechnet, dieses Land ist tot. Als die Grenzen sich öffneten, waren 55 Millionen hauptsächlich charismatisch geprägter Christen in China. Die hatten so gut wie kein Wort Gottes. Wenn sie mal eins hatten, dann haben sie es auseinandergenommen und seitenweise weitergegeben. Da konnte man schlechter finden und auswendig gelernt. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist wertvoll, aber das Gespräch mit Gott ist ungleich wichtiger. Gut. Wenden wir uns mal dem ersten Teil zu. Bitten. Da gibt es ja einiges zu sagen. Ist auch irgendwie eine wichtige Sache. Was heißt bitten? Bitten heißt, ich lasse Gott meine Anliegen und Nöte wissen. Es gibt jetzt zwei verschiedene Richtungen. Die eine Richtung sagt, ach, Gott weiß ja sowieso, was ich brauche. Brauche ich ja nur kurz erwähnen. Und andere sagen, sei präzise. Wer von euch ist von der sei präzise Fraktion? Muss so präzise wie möglich Gott sagen, das und überhaupt? Habt ihr heute das Gefühl, dass ich euch aufs Glatteis führen will? Oder wieso meldet sich kaum einer? Wer sagt, ach, mein liebender Vater weiß ohnehin alles und ich brauche nur so, du weißt schon, Herr. Ein paar, auch ganz wenig. Und der Rest, betet ihr? Betet ihr überhaupt? Gut, es ist nicht ganz einfach, weil wenn du präzise bist und ganz präzise Gott sagst, was alles fehlt, dann hast du manchmal Schwierigkeiten, weil du dich eher auf das Problem konzentrierst, als auf Gott, der das lösen kann. Auf der anderen Seite, wenn du ganz unverbindlich sprichst, dann kann das entweder heißen, dass du so ein Wischiwaschi-Beten betreibst, so ein Wünsche nett ausdrücken, oder dass du auf Gott vertraust und weißt, dass es in richtigen Händen ist. Wir gucken uns mal diese Bibelstelle an. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist so eine Bibelstelle, die nach dem Vaterunser kommt und die von dieser Beziehung spricht. Also das sei präzise, das ist zweischneidig. Das ist auf der einen Seite wahr, man soll von Herzen beten, aber auf der anderen Seite unwahr, wenn man nur statt auf Gott sich auf das Problem fokussiert. In der Bibelstelle, die ich vorher hatte, da stehen so ein paar seltsame Sachen drin. Da steht drin, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Was heißt denn das alle Zeit? Immer. Ständig. Permanent. Tag und Nacht. Das ist ein bisschen seltsam, die Vorstellung, ne? Ich meine, ab und zu brauche ich mein Gehirn mal für was anderes. Also irgendwie kann das ja nicht heißen, du hast ein Anliegen, nehmen wir mal ein Bittanliegen, deine Oma hat kein Gebiss. Und du fängst morgens an, wachst auf und weißt, ich bin dafür verantwortlich, im Gebet dafür einzutreten, dass Oma ein Gebiss kriegt. Und dann läufst du den ganzen Tag rum und murmelst, Oma braucht ein Gebiss. Herr, du kennst Oma, du weißt, dass sie schon fast am Verhungern ist. Sie ist am Verhungern, weil sie hat kein Gebiss. Und das wäre eine super, guten Tag. Wäre eine super Sache, wenn, ja, das kann es irgendwie nicht sein. Also dieses alle Zeit, das heißt eigentlich das Gleiche wie oben das vor allen Dingen. Nämlich alle Zeit heißt immer, wenn was ist. Das heißt, wir dürfen mit Gott sprechen, wann auch immer was auf uns zukommt, was uns beschäftigt. Das heißt nicht, wir murmeln den ganzen Tag irgendwie immer das Gleiche vor uns hin, sondern Gott interessiert sich für alles, was wir tun und alles, was wir haben, was uns bewegt. Heißt also das Gleiche wie das vor allen Dingen. Das hat die höchste Priorität. Wann auch immer dich was beschäftigt, kannst du mit Gott sprechen. Dann taucht dir noch auf, in blau markiert, Flehen im Geist. Der Heilige Geist selbst, der tritt hinzu. Das sind Sachen, die ich nur ganz kurz anreiße. Ich mache mal wieder ein bisschen Werbung. Es gibt zu der Predigt Unterlagen, in denen diese Dinge ausführlicher formuliert werden. Und wann auch immer du, wenn du mit deinem Gebetsleben nicht zufrieden bist, dann nimm dir die Unterlagen und arbeite die im Laufe der Zeit durch. Und dein Gebetsleben wird sich verändern. Flehen im Geist, der Geist tritt herzu. Da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Aber auf das Wort, wie sollen wir sonst beten? Beharrlich. Beharrlich heißt, ich halte aus. Ich bete Dinge durch. Es heißt nicht, dass ich einen widerwilligen Gott überreden muss. Manche Leute haben so das Gefühl. Wenn sie mit Bitten kommen, wir werden zu den unerhörten Gebeten nachher kommen, aber wenn sie zu Gott kommen und es passiert nichts, dann müssten sie einen widerwilligen Gott überreden. Das ist es nicht. Aber beharrlich hat viel damit zu tun, mit diesen unverbindlichen Gebeten, dass die verbindlich werden. Wofür sollen wir beten? Für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, für alle Heiligen, freimütig das Evangelium zu verkündigen. Für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Wir haben die Möglichkeit, wenn uns die Zustände in unserem Land und die Regierung nicht passt, diese zu verändern. Wir beten dafür. Wir haben die Möglichkeit, uns zu beschweren und zu murren. Auf die Art und Weise können wir dafür sorgen, dass sie die nächsten 40 Jahre so bleiben. Oder wir haben die Möglichkeit, dafür zu beten und sie zu verändern. Beten für die Heiligen. Freimütig beten. Wer von euch erinnert sich an das Gebet des Jabes? Ja, das war so eine Sache, da hat jemand eine Bibelstelle gefunden, die im Buch der Chronik steht. Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach: Ach, dass du mich segnest und mein Gebiet mehrst und deine Hand mit mir ist und schaffst, dass mich kein Übel bekümmert. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Wie ist das Gebet? Ist das für euch ein gutes Gebet? Das wurde so als Modell genommen. Man hat Bücher drüber geschrieben, man hat Kurse gegeben. Es gab Lobpreis-CDs dazu, zu diesem Gebet. Ach, Herr Gott Israels, dass du mich segnest und mein Gebet mehrst und deine Hand mit mir ist und du schaffst, dass mich kein Unheil bekümmert. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Wie seht ihr das Gebet? Wie seht ihr ein Gebet? Ach Gott, segne mich doch, kipp mich voll, mach, gib mir mehr, gib mir noch mehr, gib mir so viel, dass ich überfließe. Lass mich kein Übel sehen und kein Unheil betreffen und egoistisch, ja. Wenn wir uns diese Bibelstellen angucken, wenn wir uns von diesen 600 Bibelstellen viele Bibelstellen raussuchen, dann fallen zwei Dinge auf. Das eine ist, es sind wenig Bibelstellen für uns selbst, die dazu anregen, Herr, segne mich. im Vater unser, da bezieht sich schon vieles auf mich selbst, aber auch immer für andere. Und wenn irgendwo so ein Gebetsanliegen hochgekocht wird, das sehr, sehr egozentriert ist, das nur für mich selbst da ist, dann fange ich an, Zweifel zu kriegen, ob die Ausrichtung, ob dieser aus dem Zusammenhang gerissene Vers, der da zitiert wird, ob der tatsächlich geistlich ist. Also ein bisschen hängt unser Gebetsleben auch davon ab, wie wir unsere Ziele, für die wir beten, wie wir die kriegen und was das für Ziele sind. Wolfhard Magis hat das mal gemacht, der hat ein Experiment gemacht, der hat gesagt, diese mir, meiner, mich Gebete, der Heilige Geist hat ihn dazu aufgefordert, einen ganzen Monat nicht zu sprechen. Und er hat gesagt, seine Beziehung zu Gott hat sich revolutioniert, völlig verändert. Und Sorgen und Nöte und Angst haben sich plötzlich in seinem Leben verflüchtigt. Die hatten sich verfestigt dadurch, dass er jeden Morgen, oh Herr, und meine Kinder und meine Frau und mein Haus und meine Gemeinde und mein neues Gemeindegebäude. Und da hatten sich in ihm Dinge verfestigt, die ihn abgehalten haben, Gott zu erkennen. Und ich möchte euch Mut machen, euer Gebetsleben in dieser Hinsicht mal unter die Lupe zu nehmen und verändern zu lassen. Das Wort Gottes sagt, Gebet für alle Heiligen. Für alle Heiligen. Da sind wir im Bereich der Fürbitte. Man kann sagen, Bitte ist das, was mir am Herzen liegt. Fürbitte ist das, was Gott am Herzen liegt. Wenn du bittest, dann sagst du, ich brauche. Und das ist gut und richtig und Gott will dich segnen. Aber eine mindestens genauso hohe Priorität hat es, für andere einzustehen und zu sagen, er braucht. Herr, lass ihn nicht leer ausgehen. Lass ihn nicht weggehen, ohne dass er deinen Segen erfährt. Dann bist du im Bereich der Fürbitte und dann bist du dicht dran an Gottes Herz. Das zweite ist, Gebet für Verkündigung. Freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Das ist ganz erstaunlich. Geht man durchs Neue Testament und findet Gebete für die Heiden. Wo die Gemeinde sich hinstellt und sagt, ja Herr, du weißt, diese ganzen Leute glauben nicht an dich und überführe sie doch und öffne ihren Geist, dass sie dich wahrnehmen und dein Ziehen wahrnehmen. Und wenn ihr einen Vers gefunden habt, dann erzählt ihn mir. Ich bin nach wie vor auf der Suche. Es gibt Gebete für die Nichtchristen, aber die meisten Gebete für Verkündigung, die heißen, Herr, sieh an ihr Drohnen. Sie haben gesagt, wir sollen aufhören zu erzählen. Und gib uns jetzt die Freimütigkeit, rauszugehen und von dir zu sprechen und deine gute Nachricht weiterzugeben und von dir zu zeugen. Die meisten Gebete, die im Neuen Testament in dieser Hinsicht überliefert sind und die Bitten, Paulus bittet darum, betet dafür, dass ich Freimut bekomme. Die gehen dahin, Freimut, die Gemeinde muss es sagen. Die Gemeinde muss es sagen. Die Gemeinde muss es sagen. Bitte gib der Gemeinde, dass sie es sagt. So. Gebet ist ein wundervoller Austausch mit Gott. Wir hatten gesagt, bitte ist fragen, was für mich notwendig ist. Fürbitte ist vor Gott bringen, was andere brauchen. Gebet an sich heißt, ich spreche mit Gott, wann immer irgendwas passiert. Gebet heißt, ich kann mit ihm reden, wann immer mir was wichtig ist. Und auf diese Ebene eines wundervollen Austausches sollen wir kommen. Und wir werden erleben, wenn wir die anderen Eingangskanäle ein bisschen zurückfahren, ja, uns nicht vollkippen mit Musik und Fernsehen und diesem und jenem, weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist, dann werden wir erleben, dass Gott genauso die Dinge uns mitteilt, die ihm wichtig sind. Und das ist wirklich kein Dienstverhältnis, sondern das ist ein Liebesverhältnis. Danksagung ist das Gegenstück zur Entmutigung. Sich bewusst werden, was hat Gott alles getan? Wie ist er? Wenn ich das vor Augen mir führe, dann merke ich, mit was für einem unglaublichen Wesen ich da zu tun habe. Und meine Beziehung zu ihm und meine Bitten, die stehen auf einem ganz neuen Fundament. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptteil. Das Wort Gottes hat wundervolle Verheißungen. Bittet und euch wird gegeben. Ein volles, ein gerütteltes, ein überfließendes Maß wird man euch geben. Bittet, und wenn ihr bittet, dann glaubt, dass ihr empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Wenn wir bitten nach seinem Willen, dann haben wir die feste Zuversicht, dass wir erhört werden. So, was passiert jetzt mit unerhörten Gebeten? Was passiert, wenn ich mich hinstelle und ich komme mit aufrichtiger Motivation und ich komme mit dem Wissen, dass diese Dinge im Wort Gottes stehen und ich komme mit dem Wissen, dass Gott allmächtig ist und es geschieht nichts. Und dann kommen vielleicht auch noch wohlmeinende Geschwister oder ich kriege so ein Buch in die Hand und da steht, wenn du bittest, musst du glauben, dass du empfangen hast und es wird dir zuteil werden. Und dann bin ich völlig deprimiert. Kennt ihr das? Ja? Dass die Gebete nicht erhört werden? Man kann da aus der Beziehung zu Gott richtig gehend rausfliegen. Man kann deprimiert werden, man kann frustriert werden. Man hinterfragt sich ja dauernd. Man weiß wirklich, Gott ist allmächtig. Das Wort Gottes ist wahr. Ich bin sein Kind. Ich bitte ihn. Das Wort Gottes sagt, wenn ich richtig bitte, dann kommt's auch. Und es kommt nicht. Also bin ich ein Kind dritter Klasse oder vielleicht bin ich gar kein richtiges Kind Gottes. Da steht eine schwere Last plötzlich auf mir. Ja, kennt ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Es gibt ein paar Erklärungen dafür. Ein paar Dinge zu diesem Gott hört mich nicht. Das erste ist, wenn du sagst, Gott hört mich nicht, doch. Du darfst nicht auf diese Stimmen hören, die dir die letzten 5 Gebete vorhalten, die nicht erhört wurden, sondern fang mal an, drüber nachzudenken, was alles erhört wurde. Jeder, der ein Gebetstagebuch führt, der anfängt aufzuschreiben, wofür er gebeten hat, der ist erstaunt, wie viele Dinge passieren. Gott hört. Aber es gibt böse Mächte, die 3 Dinge, die noch im Antragsstadium sind, permanent dir vor Augen halten, um dich zu entmutigen. Eine ganz dringende Empfehlung. Wenn du so jemand bist, der sagt, ich bin gefrustet, ich bitte immer mal wieder, ich habe es zwischendurch auch mal aufgegeben, Gott hörte mich nicht, Gott hört mich auch heute nicht. Wenn du so jemand bist, fang an, irgendwo Notizen zu machen, mit Hilfe des Heiligen Geistes dich daran zu erinnern, wo hat Gott dich schon überall gehört und erhört. Du wirst erstaunt sein. Die einzige Waffe, die der Teufel hat, ist, dich zu belügen. Dich zu belügen und zu sagen, Gott ist nicht gut und du kannst ihm nicht vertrauen. Und wenn du dich hinstellst, und diese Dinge aufschreibst, dann wirst du feststellen, Gott ist gut und ich kann ihm vertrauen. Er hat mich schon oft erhört. Die zweite Sache, warum Gebete nicht erhört werden, ist, oft werden sie später erhört. Ich habe mal so ein Bild gesehen. Beten ist wie einen Stein in die Luft werfen. Und die Gebetserhörung ist, dieser Stein kommt wieder auf den Boden auf. Was wir jetzt erwarten, ist unser Verständnis von Schwerkraft. Wir werfen den Stein in die Luft, dann gucken wir ihm zu und erwarten, dass er sofort runterfällt und aufschlägt. Ähnlich ist es beim Beten. Wir beten und erwarten, es muss sofort passieren. Bei Gott ist die Schwerkraft manchmal anders. Manchmal schweben diese Steine sozusagen und sinken ganz langsam zu Boden. Und manchmal donnern sie zu Boden, wenn Gott nur darauf gewartet hat, dass ihn endlich jemand drum bittet. Unser Problem ist, wenn wir diesen Stein in die Luft schmeißen und darauf warten, dass er sofort runterfällt, und er tut es nicht, dann wenden wir uns entmutigt ab und stellen fest, ach ja, Gott mag mich nicht, er tut es schon wieder nicht, ich habe es geahnt. Und sehen gar nicht mehr in die Richtung. Und dann erhört er dieses Gebet und wir merken es gar nicht. Ich bin in gewisser Weise Spezialist für unerhörte Gebete. Ich habe eine lange Zeit meines Lebens gebeten und bin durch sehr, sehr viele frustrierende Phasen durchgegangen, in denen gar nichts passiert ist. Und dann habe ich diese Dinge entdeckt und an mir selbst bemerkt. Im Nachgang hat der Geist Gottes mich dann mal durchgeführt und hat gesagt, schau mal, das habe ich getan, das habe ich getan, das habe ich getan, das habe ich getan. Aber als ich es getan habe, hast du überhaupt nicht mehr aufgemerkt und gesehen, dass du darum gebeten hast. Der Zeitfaktor ist anders. Es hat verschiedene Gründe. Eine Sache ist, dass Gott möglicherweise gerade etwas anderes tut und deswegen später erhört. Jemand, den ich kenne, hat das mal verglichen damit, du betest darum, um eine Schönheits-OP oh Gott, lass diese Falten weggehen. Ich weiß, ich bin 41 Jahre alt, aber, und Gott kümmert sich gerade darum, dass du Krebs hast. Das ist in vielen Bereichen so. Wir haben Dinge, die sehen wir gar nicht. Wir sehen nicht, wie ernst das ist, manche Sachen, in denen Gott gerade an uns arbeitet. Und deswegen beten wir für Dinge und Gott sagt, ja, mache ich, aber erstmal hier. Es könnte ein Grund sein. So, der nächste Punkt, warum Gott Gebete nicht erhört, der klingt etwas seltsam, aber in meinem Leben war das oft Gnade. Reine Gnade, dass er meine Gebete nicht erhört hat. Ich habe so einen blödsinnigen Müll gebetet. Und Jahre später dann gesehen, da kam dann natürlich auch der Teufel und diese Stimmen und boah, und siehst du, und Gott macht nicht und so. Und Jahre später habe ich gesehen, oh, danke Herr, danke. Danke, dass du das nicht erhört hast, was ich da gebetet habe. Der nächste Punkt wäre, Gott möchte Beziehungen mit uns bauen. Wenn wir mal ins Alte Testament gucken, wie da die Beziehung Gott, Volk Gottes war und das Verhältnis und die Gebete dort, dann lief das sehr oft so, dass die zu Gott kamen und gesagt haben, wir brauchen dies und jenes. Und Gott hat gesagt, ich würde gerne, aber kommt morgen nochmal. Ja? Stellt euch das vor wie ein König. Ihr seid der Antragsteller. Der König kann euch alles gewähren. Ihr kommt zum König und sagt, ich brauche dies und jenes. Wenn der König sagt, am ersten Tag, jo, genehmigt, hier hast du's, dann rennst du raus und vergisst den König wieder. Aber Gott in seiner Weisheit hat das oft so gemacht, dass die Antragsteller zu ihm kommen und sagen, wir brauchen dringend dies, das und jenes. Und er sagt, ich würde dir das, mein liebes Kind, ich würde dir das so gerne geben. Aber mein Vorschlag ist, komm morgen nochmal, verbring morgen nochmal Zeit mit mir. Komm morgen nochmal zu mir, sprich mit mir darüber. Du bist bei mir an der richtigen Stelle. Ich kann dir das geben, aber ich gebe es dir nicht jetzt. Und das ist Gnade. Denn ich kenne das menschliche Herz und weiß, wie wir weglaufen, wenn Gott unsere Gebete zu schnell erhört. Es ist die Gnade Gottes, dich nicht zu erhören und wenn du in dieser Beharrlichkeit bleibst, dich dichter an sich ranzuziehen. Eine Sache noch, oft hört Gott Gebete anders. Und das ist ein Problem für die, die ganz präzise beten. Die sagen, ich möchte das auf diesem und diesem und diesem Weg sehen. Und Gott erhört das Gebet und hinterher sind sie gar nicht sicher, ist das jetzt nur Zufall oder sie sehen gar nicht, dass Gott das war, weil Gott das Gebet anders erhört hat. So, an der Stelle schließe ich. Es waren viele einzelne Punkte und Aspekte drin. Wenn du dein Gebetsleben revolutionieren und verändern möchtest, ich glaube, da müssen noch irgendwo Unterlagen sein. Zwei Dinge möchte ich dir mitgeben. Das eine ist, ich möchte dir Mut machen, wenn dein Gebetsleben nicht so ist, wie es sein sollte. Gott sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Das andere ist, ich möchte dir den Druck nehmen, bei Gebeten, die nicht erhört werden. Vater, wir kommen vor dich. Wir preisen dich dafür, dass du Gebet geschaffen hast. Dass dieses Universum funktioniert, weil du es regierst und dass Dinge geschehen, weil wir zu dir kommen und dich bitten können. Und wir preisen dich dafür, dass im Gebet noch viel Tieferes möglich ist. Vater, wir bitten dich, dass du uns hinausnimmst über die Grenzen der Gemeinschaft mit dir, die bisher galten. Wir bitten dich, dass du uns hineinnimmst in eine ganz neue Tiefe von Beziehung. Vater, wir bitten dich um Vergebung, wo wir bisher im Gebet auf Bitten fixiert waren. Und wir bitten dich um einen klaren Blick, wo der Teufel uns belogen hat und gesagt hat, deine Gebete werden nicht erhört. Wir bitten dich, dass die Beziehung zu dir und die Gespräche mit dir ein neuer, tieferer Austausch werden, dass sie auf eine neue Ebene gestellt werden, weit über das Bitten hinaus. Vater, dass du uns mit hineinnehmen kannst in die Dinge, die du in dieser Welt tust. Dass wir nicht mehr die Dinge bitten und beten, die unser Herz bewegen, sondern dass wir die Dinge bewegen und bitten und die Dinge mit dir durchsprechen und du uns die Dinge mitteilen kannst, die dein Herz bewegen. Vater, führ du uns in die Tiefe an Beziehung, die du für uns vorgesehen hast und nach der du dich genauso sehnst, wie wir uns sehnen. Denn das ist das, wofür du uns geschaffen hast. Wir preisen dich dafür, dass durch das vergossene Blut deines Sohnes, durch das Opfer, das du am Kreuz von Golgatha und dem Leiden davor gegeben hast, der Weg zu dir frei ist, dass wir zu jeder Zeit hinzutreten können zum Thron der Gnade und wissen, dass wir nicht Erhörung finden, sondern dass wir erwartet werden mit ausgebreiteten Armen. Dass wir nicht vor dem Thron der Gnade niederknien und uns auf allen Vieren nähern, sondern dass wir hinzuspringen und auf deinen Schoß gehoben werden. Wir preisen dich dafür, was du in unserem Leben getan hast und was du in unserem Leben weiter tun willst und tun wirst. Danke dafür. Danke, dass wir dich lieben können und dass du uns so liebst, wie du es tust. Danke, Herr. Und im Namen Jesu segnen wir die Zeiten, die jetzt kommen, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Und wir bitten dich, dass du uns in allem und bei allem nahe bist. Dass auch dieses Allzeit und vor allem in unserem Leben eine neue Bedeutung kriegt. Amen.